Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Terrororganisation Hamas hat weitere 17 Geiseln freigelassen. Dabei handelt es sich nach israelischen Angaben um 14 Israelis und 3 Ausländer. Im Gegenzug hat Israel damit begonnen, 39 palästinensische Häftlinge auf freien Fuß zu setzen. Der inzwischen dritte Austausch ist Teil einer Vereinbarung zwischen den Terroristen und Israel, zu der auch eine 4-tägige Feuerpause gehört.
Die kleine Emily ist wieder bei ihrer Familie. Nach dem Terrorangriff auf Israel hatten ihre Angehörigen sie zunächst für tot gehalten. Doch dann wurde die 9-Jährige gestern von der radikal-islamischen Hamas freigelassen. Diese Bilder veröffentlicht die Terrororganisation kurz darauf. Entsprechend der Vereinbarung kommen auch heute wieder Geiseln frei. Seit dem Beginn der Waffenruhe sind nun 58 Entführte wieder zurück in Israel. Unter ihnen auch mehrere Ausländer, deren Freilassung separat verhandelt wurde. Am Nachmittag kommen Bundespräsident Steinmeier und Bundestagspräsidentin Baas in Israel an. In Jerusalem treffen sie Angehörige einiger Geiseln. Wissen Sie, ob Ihr Sohn noch lebt? Fragt der Bundespräsident. Nein, antwortet der Mann, er wisse überhaupt nichts. Wir hoffen, dass der deutsche Präsident helfen kann mit dem Roten Kreuz, dass sie endlich zu den Geiseln gelassen werden, um zu gucken, wie es ihnen überhaupt geht. Als Teil der Abmachung entlässt Israel auch heute wieder Palästinenser aus der Haft. Gestern Nacht wurden bereits mehrere Frauen und Jugendliche jubelnd zurück im Westjordanland empfangen. Dabei wurden auch die grünen Fahnen der Hamas geschwenkt. Im Gazastreifen ruhen vorerst weiter die Waffen, doch die Zerstörung ist massiv. Ganze Straßenzüge liegen in Trümmern. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn besucht Premier Netanyahu heute die Truppen vor Ort. Wir haben 3 Ziele für diesen Krieg: die Hamas zerstören, die Geiseln zurückbringen und sichergehen, dass Gaza nie mehr eine Bedrohung für Israel wird. Bei seinem Besuch macht Netanyahu erneut klar, nach dem Ende der Waffenruhe will Israel weiterkämpfen, solange bis alle Ziele erreicht sind.
Und damit zu Sophie von der Tann in Tel Aviv. Könnte die 4-tägige Feuerpause noch verlängert werden?
Wir hören Signale von allen Beteiligten, dass das möglich sein könnte. Von den Vermittlern Katar und USA, man arbeite daran. Von der Hamas, von Israel. Der israelische Militärsprecher sagte, man sei dazu bereit zu einer längeren Waffenruhe, wenn weitere Geiseln freikommen. Aktuell sind laut Regierungsbeschluss maximal 10 Tage, also eine Verlängerung um 6 Tage möglich. Heute Abend berät das israelische Kriegskabinett erneut über diese Frage. Premierminister Netanyahu hatte heute bei seinem Besuch bei den Truppen im Gazastreifen aber auch deutlich gemacht, dass das Ziel nach wie vor sei, die Hamas zu zerschlagen. Die Einsätze der israelischen Armee sollen irgendwann weitergehen. Der Druck ist aber groß, gerade von den Geiselfamilien, aber auch international von Hilfsorganisationen, die sagen, es fehlt dringend an vielen, vielen Dingen im Gazastreifen. Die Hilfslieferungen, die aktuell in den Gazastreifen kommen, zwar vermehrt, reichen immer noch nicht aus.
Vielen Dank, Sophie von der Tann in Tel Aviv. Die Finanzierung vieler Projekte der Ampel in der Industriepolitik stehen nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts auf der Kippe. Unternehmen der Stahl- und Wasserstoffindustrie zum Beispiel sind verunsichert. Sie sollten bei der Umstellung ihrer Produktionsprozesse auf mehr Nachhaltigkeit staatlich unterstützt werden. Von 45 Unternehmen haben aber erst 6 entsprechende Förderbescheide. Bei den anderen ist die staatliche Absicherung von Investitionen derzeit nicht sicher.
Die Stahlindustrie im Saarland. Um die 13.000 Jobs hängen hier direkt am Stahl und der soll künftig nachhaltiger produziert werden. Weg von der Kohle hin zum Wasserstoff. Auch mit viel Geld von Land und Bund, so der Plan. Aber wegen der Haushaltsprobleme der Ampel ist die öffentliche Diskussion neu entbrannt, ob sich der Staat den klimafreundlichen Umbau leisten kann.
Diese Transformation ist eine, die von der Politik über Jahre hinweg gefordert wurde. Und dann kann man nicht, wenn der Wind mal ein bisschen aus der anderen Richtung kommt, sozusagen den Schwanz einziehen. Das funktioniert nicht.
Das Problem? Millionenzusagen haben sie, aber noch fehlt der feste Förderbescheid vom Bund. Und daher sorgt man sich im Saarland. Der Haushalt für nächstes Jahr ist ungewiss. Wo gespart werden soll, wer noch gefördert wird, unklar. Im Bericht aus Berlin versucht es der Fraktionschef von der SPD mit Optimismus.
Es geht jetzt letztlich nicht darum, genau die eine Stelle zu identifizieren, wo Kürzungen möglich sind, sondern es geht jetzt darum, vielleicht auch noch unter den Aspekten der Haushaltssperre geht das ja auch noch, möglicherweise auch noch Förderbescheide zu erlassen, selbst noch in diesem Jahr.
Nur ohne Sparen wird es nächstes Jahr wohl nicht gehen. Die SPD glaubt aber, angesichts von Kriegen und Krisen, die Schuldenbremse doch noch mal aussetzen zu können. Er sei ein großer Fan der Schuldenbremse, betont der CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Zeigt sich aber, sehr vorsichtig, gesprächsbereit, was eine Reform angeht. Allerdings solle die Bundesregierung nun erst mal streng priorisieren, wofür sie Geld ausgeben wolle.
Erster Schritt, klare Bestandsaufnahme. Zweiter Schritt, Priorisierung im Bundeshaushalt, auch im Klimatransformationsfonds. Dann kann man über Weiteres sicherlich sprechen, aber schön eins nach dem anderen.
Im Saarland hat man keine Zeit, sondern hofft auf schnelle Lösungen. Nächste Woche will man mit dem Bundeswirtschaftsministerium eigentlich über letzte Details der Förderung sprechen. Und bislang wurde der Termin zumindest noch nicht abgesagt.
Die Grünen stützen trotz hitziger Diskussionen den schärferen Kurs der Regierung in der Migrationspolitik. Auf dem Bundesparteitag in Karlsruhe gab die Mehrheit ihrer Führung Rückendeckung für die Kompromisse in der Koalition. Massive Kritik übte vor allem die Jugend. Sie wollte die Parteispitze dazu verpflichten, keine weiteren Asylrechtsverschärfungen mehr mitzutragen. Mit einem entsprechenden Antrag konnte sie sich aber nicht durchsetzen.
Eher stille Erleichterung als lautstarke Freude bei der grünen Spitze. Die Delegierten stimmen mehrheitlich für ihren Kurs in der Asyl- und Migrationspolitik. Vorangegangen war eine hitzige Debatte. Vor allem junge Grüne warfen ihrer Führung vor, sich in der Ampelregierung an den härtesten Asylgesetzen der zurückliegenden 30 Jahre zu beteiligen.
Während Menschen auf dem Mittelmeer sterben, während illegale Pushbacks zum Alltag an den Außengrenzen gehören und während Unterkünfte brennen, wird hier in Deutschland darüber diskutiert, wie man das Asylrecht noch weiter einschränken kann. Das darf nicht wahr sein.
Die grüne Jugend wollte die grünen Minister verpflichten, keinen Verschärfungen in der Migrations- und Asylpolitik mehr zuzustimmen. Der Vizekanzler warnte vor weitreichenden Konsequenzen.
Es ist ein Misstrauensvotum in Verkleidung, das in Wahrheit sagt, verlasst die Regierung.
Die grüne Jugend witterte Erpressung und widersprach. Es gehe nur darum, das Asylrecht zu schützen und es nicht auszuhöhlen. Kein Misstrauensvotum.
Wenn wir gewollt hätten, dass ihr die Regierung verlasst, dann hätten wir das geschrieben. Das haben wir aber nicht geschrieben.
Gegen Ende der Debatte schaltete sich die Außenministerin ein und warnte, käme der Antrag der grünen Jugend durch, würde es für die grünen Minister unmöglich, über Asyl und Migration zu verhandeln.
Würdet ihr rausgehen aus dem Sitzungssaal in Europa? Würdet ihr rausgehen aus der MPK? Würdet ihr rausgehen aus dem Kabinett mit Lindner und Scholz? Nein, Robert soll da nicht rausgehen. Er soll da sitzen bleiben und bis zum Ende verhandeln.
Am Ende eine deutliche Mehrheit für die grünen Führung. Und zum Abschluss der Bundesdelegiertenkonferenz demonstrative Harmonie. Die Grünen senden von ihrem Karlsruher Parteitag zwei Botschaften. Erstens, sie bilden eine Wagenburg um ihre zum Teil heftig kritisierten Minister in der Ampelregierung. Und zweitens, sie wollen unbedingt weiter regieren und sind dafür auch zu für sie schmerzhaften Kompromissen bereit.
Migrationspolitik, das war nur ein Schwerpunkt des Parteitages. Wie sich die Grünen dort inhaltlich und personell aufgestellt haben, sehen Sie in einer Sondersendung um 23.35 Uhr hier im Ersten. An mehreren polnisch-ukrainischen Grenzübergängen haben sich die Spannungen wieder verschärft. Bereits seit knapp 3 Wochen blockieren polnische Transportunternehmen den Lieferverkehr aus dem Nachbarland. Inzwischen haben sich auch polnische Landwirte dem Protest angeschlossen. Beide Gruppen wehren sich gegen die billigere Konkurrenz aus der Ukraine, die sie für den Einbruch ihrer Geschäfte verantwortlich machen. Die Aktionen sorgen mittlerweile für massive Staus.
Bis zu 34 Kilometer lang sind die Staus an der Grenze zur Ukraine hier im Süden Polens. Die Wartezeit für die Lkw oft mehrere Tage. Polnische Lkw-Fahrer blockieren mittlerweile 4 Grenzübergänge seit fast 3 Wochen. Nur wenige Fahrzeuge pro Stunde und solche mit humanitärer Hilfe oder verderblichen Waren werden durchgelassen. Wir können nicht länger tatenlos zusehen und länger warten. Unsere Firmen gehen schon pleite. Die EU hat das verursacht. Sie hat freie Einfahrt in die EU für ukrainische Fahrzeuge eingeführt. Das bedeutet eine unfaire Konkurrenz für unsere Firmen.
Das Problem? Ukrainische Lkw dürfen seit Juni vergangenen Jahres wegen des Krieges ohne Spezialgenehmigungen in die EU fahren.
Doch hier bekommen sie mittlerweile viele Aufträge, die sonst polnische Speditionen bekommen haben, einfach weil sie billiger sind. Das sei illegal, so der Vorwurf der polnischen Fahrer. Aber niemand mache etwas dagegen. Wir fordern, dass die Regelungen auf den Stand vor dem Krieg zurückgeschraubt werden, als die Einfahrten von Ukrainern und Polen jeweils auf eine faire Art geregelt waren. Weder die EU noch die polnischen Behörden haben darauf bisher reagiert, auch weil sich die Regierungsbildung in Polen noch immer zieht. Auf ukrainischer Seite sei man gesprächsbereit, heißt es. Solange es keine Lösung gibt, wollen die Fahrer die Grenze weiter blockieren.
Normalerweise kennt man sie vor allem aus dem hohen Norden, aus Norwegen, Finnland oder Kanada, Polarlichter. Aber immer öfter ist das farbenprächtige Naturspektakel in diesem Jahr auch bei uns am Himmel zu sehen, wie hier vergangene Nacht über Niedersachsen. Und die Chancen stehen gut, dass das in den kommenden Wochen noch häufiger geschieht.
Seit seiner Kindheit fotografiert Markus Hibbeler Polarlichter. Gestern Abend sind auch die Wetterbedingungen am Bad Zwischenannameer in Niedersachsen besonders günstig.
Wichtig ist eine Position Richtung Norden und ein Ort mit möglichst wenig Lichtverschmutzung. Das ist total wichtig.
Mithilfe mehrerer Apps verfolgt der Fotograf Wetterdaten vom Discovery-Satelliten aus dem Weltall und findet so den passenden Ort, wie zum Beispiel auf diesen Bildern an der Nordseeküste und vor Helgoland im September. Ein Polarlicht entsteht, wenn ein Sonnensturm auf die Erde trifft. Dabei schleudert die Sonne einen Teil ihrer äußeren Atmosphäre ins Weltall. Wenn ein Sonnensturm die Erdatmosphäre trifft, sind Polarlichter zu sehen.
Bei schwachen Sonnenstürmen, und die passieren die ganze Zeit, erscheint dieses Polarlicht bei hohen Breiten. Nordschweden, Norwegen, Island und so weiter. Wenn es ein etwas stärkerer Sonnensturm ist, dann kann man es sogar bis in Deutschland sehen.
Das passiert, so der Forscher, etwa einmal in der Dekade und dann über mehrere Monate.
Dass es Polarlichter jetzt hier auch in Norddeutschland gibt, aufgrund der starken Sonnenaktivität, ist natürlich total toll. Dann braucht man nicht mehr so weit zu fahren. Also wir hatten hier schon relativ helle Events, aber sie kommen eben nicht so häufig vor.
Limettengrün und Neonpink, so hat man den Himmel hier selten gesehen.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga gab es zum Abschluss des 12. Spieltages 2 Unentschieden. Die TSG Hoffenheim spielte gegen Mainz 05 1:1. Zuvor trennten sich der 1. FC Heidenheim und VfL Bochum torlos.
Schön war es nicht in Heidenheim. Ein Kampfspiel, bei dem das Wichtigste manchmal aus den Augen verloren wurde. Der Ball. Vor der Pause öfter bei Heidenheim in Rot, Chancen aber Mangelware gegen stark verteidigende Bochumer. Ehren Dingchi mit dem einzigen Ball aufs Tor vor dem Wechsel. Thomas Letsch, Bochumer, seit 3 Spielen ungeschlagen, nicht nur defensiv solide, sondern nach der Pause auch lange näher dran am Sieg. Nicht nur Patrick Osterhage scheiterte an Heidenheims Keeper Kevin Müller. Auch schwer zu bespielendem Rasen. Viel Einsatz, viel Krampf. Manchmal erinnerte es eher an American Football. In der letzten Minute die Gastgeber doch noch mit der Chance zum Sieg. Masovics haarsträubenden Fehler konnte Tim Kleindienst aber nicht nutzen. Zum ersten Mal endet eine Heidenheimer Bundesliga-Partie ohne Tore. Bochum mit dem 7. Unentschieden der Saison gut bedient an einem zähen Fußballnachmittag in Heidenheim.
Die Tabelle. Spitzenreiter ist Leverkusen vor München und Stuttgart. Hoffenheim bleibt Sechster. Heidenheim weiter auf Platz 13 vor Bochum. Am Tabellenende Mainz, Berlin und Köln. Der Fußball-Bundesligist Union Berlin hat den Kroaten Nenad Bjelica als neuen Trainer verpflichtet. Der ehemalige Nationalspieler folgt auf Urs Fischer. Bjelica trainierte bis vergangenen Monat den türkischen Erstligisten Trabzonspor. Nun soll der 52-Jährige den angeschlagenen Bundesligisten wieder zurück in die Erfolgsspur führen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 27. November.
Die neue Woche beginnt unter Tiefdruckeinfluss mit ergiebigen Regen- und Schneefällen und teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen. Heute Nacht gibt's viele Wolken mit Regen oder Schnee, der aber vor allem im Bergland zu finden ist. Im Osten mitunter Wolkenlücken, dort und im Südwesten bleibt es meist auch trocken. Morgen breiten sich von Westen kräftige Niederschläge aus, oberhalb von etwa 300 Metern starker Schneefall, sonst überwiegend Regen oder Schneeregen, etwas freundlicher im Nordosten. Im Nordwesten heute Nacht 5 bis 3 Grad, im Osten und Süden dagegen leichter bis mäßiger Frost. Morgen 0 bis 7, im Erzgebirge wieder knapp unter 0 Grad. Am Dienstag im Norden zuweilen Sonnenschein, sonst meist dichte Wolken und von der Mitte bis in den Süden fällt häufig Schnee. Das unbeständige frühwinterliche Wetter begleitet uns auch in den folgenden Tagen.
Um 22.45 Uhr fragt Aline Aboud in den Tagesthemen, wie es im Gaza-Krieg weitergeht. Wird die Waffenruhe über morgen hinaus verlängert und Unsicherheit über Fördermittel, was Unternehmer nun von der deutschen Politik fordern? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.